Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weserkurier-Podcast.
Willkommen zu einer neuen True Crime Podcast Folge. Mein Name ist Saskia Hassing und ich bin Redakteurin beim Weserkurier. Bei mir zu Gast ist heute Tobias Winkler. Hallo Tobias.
Moin Saskia.
Du hast dich ja in den letzten Wochen mit dem Fall der 10-jährigen Adelina beschäftigt. Bis heute ist der Fall ja ungeklärt. Adelina lebte mit ihrer Mutter in Bremen-Kattenturm und wurde im Sommer 2001 entführt, vergewaltigt und getötet. Aber wir springen noch mal ganz zum Anfang, Tobias. Was ist denn am 28. Juni 2001, dem Tag, an dem Adelina verschwunden ist, passiert?
Ja, ganz genau weiß das natürlich auch bis heute tatsächlich niemand. Fest steht, Adelina ist an diesem Tag ohne wirklichen Anhaltspunkt verschwunden. Und Hinweise, weiterführende Spuren oder sogar gerichtsfest verwertbare Indizien, das gibt es alles bis heute nicht. Und wir haben jetzt, ja, sind 20 Jahre später unterwegs und der Fall ist ungelöst. Ja, und das mag unglaublich klingen, aber das bis zum heutigen Tag.
Weiß man denn, wer Adelina zuletzt gesehen hat?
Das war ihr Urgroßvater. Der hat zur damaligen Zeit auch in Kattenturm gewohnt, mehr oder weniger der gleiche Wohnblock. Es waren ja 150, 200 Meter, die Angaben schwanken dazwischen. Und ja, er hat ihr an diesem Nachmittag so die Protokolle ein letztes Eis angeboten, was sie allerdings einfach stehen gelassen hat, um ihrer Mutter zu Hause zu helfen, die wohl zu dieser Zeit ein bisschen kränkelnd zu Hause lag. Also wollte Adelina keine Zeit verlieren, ihrer Mutter zur Hand gehen und ist gegen 17.30 Uhr von ihrem oder bei ihrem Urgroßvater aufgebrochen, um sich auf den Weg nach Hause zu machen. Angekommen ist sie dort nie. Ja, ich meine, alles spricht dafür, dass auf dem Weg dorthin sie irgendwie abgefangen hat.
Und wie und wo hat man Adelina dann wiedergefunden, beziehungsweise ihre Leiche?
Ja, das war 101 Tag später im Weiher Pastorenwäldchen. Da hat eine Pilzsammlerin Pilze gesucht, was sonst. Und ja, hat dann einfach irgendwie mehr oder weniger unbedarft einen blauen Müllsack gefunden, in dem die Leiche von Adelina zu diesem Zeitpunkt naturgemäß schon relativ verwest eingepackt war. Schreckliche Nachricht auf jeden Fall, gar keine Frage. In dem Fall noch ein bisschen tragischer, als man es, also fast drehbuchreif. Es war an ihrem 11. Geburtstag. Da war die Gerichtsmedizin fertig mit der Auswertung. Und an Adelinas 11. Geburtstag hat die Familie am Hinterbliebenen dann die Nachricht bekommen, dass Adelina nie mehr wiederkommt.
Die Polizei hatte dann ja verschiedene Ermittlungsansätze und auch verschiedene Verdächtige, auch aus dem Umfeld von Adelina. Wen denn da genau?
Ja klar, Verdächtige gibt es in so einem Fall, gerade im frühen Stadium, natürlich immer viele. Es gibt irgendwo 1000 Hinweise von den Bürgern, von anderen Menschen, die irgendwas gesehen haben wollen, vielleicht sogar was gesehen haben. Und ja, es gibt ja ganz aktuell einen ähnlichen Fall, diesmal in Australien, da ist ja seit 2 Wochen die vierjährige Cleo verschwunden. Und auch da, der Fall bewegt die Betroffenen, die Ermittler, die Bürger und das in dem Fall auch sogar weltweit. Und ja, wenn sich dann kein konkreter Anhaltspunkt ergibt und kein weiterführender Verdachtsmoment irgendwo aufkommt, dann ist es halt schwierig, den Hinterbliebenen noch Antworten zu geben. Klar, die Antwort, sie ist tot, das ist ja, wenn man jetzt mal auf Maddie schaut, der wohl bekannteste Fall, denke ich mal, bei vermissten Kindern, Maddie McCann, steht ja nicht mal fest, dass sie überhaupt tot ist. Sie könnte ja sonst wo sein und ihr Leben genießen, ist natürlich relativ unwahrscheinlich bei einem so alten oder jungen Kind. Aber klar, die Antworten, die bleiben im Fall Adelina, ist halt, sie ist tot und alles andere ist 20 Jahre lang bis dato, bis zum heutigen Tag ungewiss.
Das Warum fehlt vielleicht einfach, ne? Man hatte ja auch den Vater tatsächlich in Verdacht und den Stiefvater ja auch. Wie ist es dazu gekommen? Warum ausgerechnet der Vater oder warum der Stiefvater?
Ja, fangen wir mit Adelinas eigenem, also leiblichen Vater mal an. Es war in dem Fall relativ naheliegend, aber dafür müsste man jetzt ein paar andere Fälle auch anführen oder beziehungsweise mal in die Vermisstenstatistik der Polizei hier in Bremen gucken. Stand der Recherche, und das ist jetzt einige Wochen her, waren 5 von 10 aktuell, beziehungsweise nahezu schon damals vermissten Kindern verschwunden aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten. Sprich, ein Elternteil, Vater oder Mutter, hat das Kind entführt. Letztendlich, ja gut, es ist ein nachvollziehbarer menschlicher Zug. Man hat vielleicht irgendwann das Sorgerecht nicht zugesprochen bekommen, leidet drunter, will gern Zeit mit seinem Kind verbringen und sieht halt einfach auf legalem, rechtsmäßigen Weg keine Chance, diese Zeit mit seinem Kind zu haben. Das soll es jetzt gar nicht verharmlosen, aber natürlich sprechen wir in dem Fall dann auch noch von Entführung. Dem Kind mag es ja gut gehen, mit wem auch immer es dann unterwegs ist, mit welchem Elternteil. Da sind wir ja längst noch nicht an dem Punkt Entführung, ja, aber längst noch nicht bei dem Punkt Vergewaltigung oder gerade Tötung angekommen.
Genau, und das ist ja Adelina passiert. Ich glaube, das hat auch sehr viele Menschen in Bremen berührt. Einige wollten diesen Fall ja sogar selbst lösen und haben ja, glaube ich, den Stiefvater von Adelina entführt, oder?
Ja, jetzt grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Nur wir können ja bei allen Entführungen und Verscharrungen und Vergewaltigungen und Tötungen hier irgendwann weiß man gar nicht mehr, um wen es hier gerade geht. Also ja, genau, es ging um Adelinas Stiefvater. Der hat wie der leibliche Vater auch schon nicht mehr mit der Familie zusammengewohnt zum damaligen Zeitpunkt. Aber die Polizei, ja, hat auch letztendlich sicherlich auch irgendwo aus dem Grund, weil sie im Trüben gefischt hat. Um jetzt, klar, gewisse Verdachtsmomente werden dann auch bestanden haben. Jedenfalls hat die Polizei die Familie überwacht, dass die Telefonate überwacht und mitgeschnitten. Und da gab es dann irgendwann Gesprächsfetzen, die dafür gesorgt haben, dass der Stiefvater in Verdacht geraten ist. Hinterher hat sich dann herausgestellt, es lag in erster Linie an Übersetzungsproblemen. Also die Wurzeln sind ja russisch, ukrainisch, in diese Richtung, sag ich mal, grob gedacht. Und die Polizei hat den Verdacht nach ein paar Wochen dann wieder fallen lassen, beziehungsweise den Stiefvater, er saß dann auch in Untersuchungshaft, den haben sie dann entlassen. Also er war dann mehr oder weniger, ja, frei. Allerdings, und da hast du recht, haben die... hat aus der Umgebung der Familie, aus dem Umfeld der Familie, hat sich eine Gruppe aus Unbekannten formiert, die den Vater dann in einen Wald verschleppt haben, an einen Baum gefesselt haben, gefoltert haben.
Sogar gefoltert?
Irgendwo, ja, klar, in Zeiten von Unsicherheit dürsten viele Menschen einfach nach Antworten. Und gerade in so einem Fall, das bewegt natürlich. Und ja, Selbstjustiz, wie du sagst, da müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen gucken. Das ist etwas schwierig, beziehungsweise ein bisschen diffiziler, weil klar, auf der einen Seite wollte diese Bürgerwehr, wie ich es jetzt dann mal nenne, dieses Unheil, diese Straftat irgendwo vergelten und hat vielleicht selbst durchaus gedacht, der Stiefvater hat wirklich was damit zu tun. Die Polizei hatte ihn zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt ja auch schon wieder entlassen aus der U-Haft oder die Staatsanwaltschaft. Aber Selbstjustiz ist ja noch ein bisschen was anderes als, ja, das ist ja in dem Fall mehr so, ich sag mal, Private Investigation, also ja, mehr oder weniger Detektivarbeit, um einfach, ja, Antworten zu kriegen. Wie gesagt, es ist eine Ungewissheit, die da herrscht, die nicht jeder aushält, eine Unsicherheit, man will helfen, will auch vielleicht der Familie helfen,
endlich. Man will vielleicht auch Antworten einfach wissen, warum.
Ruhe. Bitte?
Einfach auch wissen, warum wahrscheinlich, ne? Warum ist das dem Mädchen angetan worden?
Warum ist das dem Mädchen angetan worden? Das ist natürlich am Ende immer die entscheidende Frage. Warum? Am besten mit einem Motiv des Täters. Was irgendwelche Antworten gibt. Warum musste mein Kind sterben? Oder mein Nachbarskind? Oder mein Enkel? Oder ja, mein Patenkind? Wie auch immer. Es gibt ja immer zig verschiedene Gruppen, die da auch betroffen einfach von sind. Aber um nochmal kurz bei dem Fall zu bleiben, sie haben ihn im Wald gefoltert, ja. Aber es kam halt nichts dabei raus. Also er hat jetzt kein Geständnis gegeben, was er weder falsch noch richtig hätte ausfallen können, noch hat er irgendeinen wirklich entscheidenden Hinweis gegeben. Also es bleibt am Ende auch hier nichts übrig, was wirklich dafür sorgen könnte, diese Antworten zu geben.
Die Ermittler hatten nach dem Fund von Adelina ja auch mehr als, oder ich glaube knapp 2000 Anhaltspunkte verschiedene. Es gab ja auch einen sehr bekannten Verdächtigen, sag ich mal. Das war der Louis Jäger. Den Namen haben wir natürlich geändert. Aber Tobias, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer war denn dieser Louis Jäger?
Ja, wir waren gerade schon bei dem Stichwort Motiv angekommen. Auch da, ja, müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil so ganz einfach ist diese Frage natürlich auch nicht zu beantworten. Wer war Louis Jäger? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja, also ich sag mal, im Fall von Louis Jäger, wenn man sich die psychologischen oder auch psychiatrischen Gutachten aus der damaligen Zeit anguckt, aber halt auch viele andere Gutachten dieser Form in tausend verschiedenen Zusammenhängen, es fällt am Ende oder überhaupt recht schnell auf, dass das die Gründe für so eine Tat, vielleicht auch die Schuldfrage, dass all das ziemlich oft reduziert wird auf eine schwierige Kindheit. Von wegen, gut, dieser Mann ist unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen, vielleicht im Kinderheim oder sonst wo, wurde gemobbt und darum muss er sich jetzt irgendwie sein Leben lang an der Menschheit rächen oder solche Fälle begehen. Also ich sag mal, für mich persönlich klingt das immer relativ und recht schnell klischeehaft. Und ja, oft sogar unglaubwürdig, weil es immer wieder so das Gleiche ist. Im Fall von Jäger, das muss man aber auch dazu sagen, geht es kaum prototypischer. Also da entspricht so dieses, schwierige Kindheit als Muttersöhnchen aufgewachsen, zweimal sitzen geblieben, frühzeitig die Schule abgebrochen, gemobbt worden, das hatte ich ja eben schon angedeutet, weil er irgendwo krumme Beine hatte, weil er eine Sprachstörung hatte, weil er, wie gesagt, von seiner Mutter betuckt wurde und die Mutter sich sogar für ihn eingesetzt hat, wenn irgendwelche Nachbarskinder oder andere Kinder aus dem Dorf, Schulkameraden nicht mit ihm spielen wollten, ist die Mutter für ihn eingetreten. Das macht natürlich, das erfüllt vollkommen dieses Mobbing-Klischee. Und viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch, um den Bogen dann zu spannen, um das zu verstehen. Er galt halt in seinem Umfeld damals als Tierquäler und das schon in seiner Kindheit.
Inwiefern? Was hat er getan als Tierquäler?
Ja gut, er hat einfach erstmal Tiere gefangen. Ganz speziell Mäuse oder Frösche, genau. Mäuse oder Frösche. Ein Stück weit zu experimentieren, wie man es auch von jedem Medikamentenforscher oder Tierforscher jetzt vielleicht erstmal vermuten würde. Aber er hat sie natürlich, gequält und letztendlich auch getötet. Ja, keine Frage.
Wie hat er das gemacht? Was hat er da gemacht?
Er hat, bei den Mäusen war es so, dass er ihnen, ich meine, Bartreiniger war es, und das Fell gespritzt hat, um zu gucken, wie lange sie unter diesem äußeren Einfluss, beziehungsweise dann innerem Einfluss, überleben. Ja, und bei den Fröschen, er hat ja an den Baum genagelt und zugeguckt, wie sie dort, möglicherweise den Tod Jesu Christi sterben, wer weiß das so genau, wie man auf sowas kommt. Und er hat ihnen die Beine, also den Fröschen jetzt auch die Beine abgeschnitten. Oh. Ja, Stichwort krumme Beine, Mobbing-Opfer, um einfach zu gucken, wie lange halten sie es aus. Beziehungsweise wie lange können sie ohne Beine laufen.
Boah, das klingt ganz schön krass. Aber wie ist er denn dann, sag ich mal, mit dem Mordfall Adelina in Verbindung gebracht worden? Also wie ist denn die Polizei darauf gekommen, er könnte möglicherweise ein Täter sein?
Ja, ganz genau kann ich das jetzt nicht datieren. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht vollkommen ausrecherchiert, wann er das erste Mal auf dem Zettel, auf dem Schirm der Ermittler gelandet ist. Handfest und, wie du sagst, wie ich dann auch bekannt geworden als möglicher Täter. ist er durch einen Fall 2004 in Cuxhaven, beziehungsweise im Cuxhavener Raum, es war im Mai damals, da hat er ein damals 8-jähriges Mädchen, ähnlich wie Adelina, beziehungsweise ähnlich wie es im Fall von Adelina war, entführt, vergewaltigt, getötet. Und ja, kurze Zeit später im Landkreis Rothenburg gilt das Gleiche für einen Jungen. Das ist vielleicht auch ein recht interessanter Aspekt. Also ja, er hat halt nicht nach Geschlecht seine Opfer, also nach Geschlecht ausgesucht möglicherweise schon, aber er war nicht auf ein Geschlecht fixiert, also nicht auf Mädchen oder Jungen. Diese beiden Taten, ja, die eine hat er gestanden, bei der anderen Tat hat er den Hinweis auf den Fundort gegeben. Also da ist er auch verurteilt worden, 2005 vom Landgericht Stade. Und das ist ihm recht eindeutig zuzuordnen. Aber in diesem Zusammenhang, klar, die Region ist nicht weit entfernt von Bremen. Und da kommt man natürlich drauf, wenn zwei so ähnliche Fälle dort stattgefunden haben, dann, dass er auch für Adelina verantwortlich sein könnte.
Aber wie wir schon eingangs gesagt haben, der Fall Adelina ist ja nie aufgeklärt worden. Also Jäger ist ja nicht als Täter für den Fall Adelina verurteilt worden. Warum dann doch nicht? Also warum konnte er dann doch nicht mit dem Mord oder mit dieser Tat in Verbindung gebracht werden?
Ja, es ist eigentlich ganz interessant, jetzt aus so einer kriminologischen oder so einer Krimi-Zuschauerperspektive, sage ich mal, um jetzt irgendwo den Bogen nicht zu überspannen. Aber das Interessante ist halt, wenn man sich mal so ein bisschen versucht, zumindest in die Psyche eines derartigen Täters hineinzuversetzen und sich diesem Mann anzunähern, dass er im Gefängnis seinen Mitgefangenen ganz, ganz viele andere Geschichten erzählt hat. Also irgendwas so zwischen Heldengeschichten und zwischen...
Heldengeschichten?
Ja gut, es kommt immer darauf an, an wen man im Knast gerät. Das kommt immer ein bisschen auf den Knast an, kommt auf die Mitgefangenen an. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Straffällige, die stolz auf ihre Taten sind. In dem Fall aber halt auch auf Taten, die er einfach nachweislich nicht begangen hat. Er hat von Kindern erzählt, also von weiteren Kindern, die er getötet hat, von Teenies bis jüngeren Heranwachsenden oder jüngeren Erwachsenen bis hin zu alten Damen. Also das ist, und manchmal hat er halt auch den Fundort angegeben. Darum hatte ich ja gesagt, ist ihm das nicht nachzuweisen bzw. als Lügengeschichte abzubuchen, weil er den genauen Fundort gegeben hat, die Polizei da aber nichts gefunden hat. Und Beweggründe gibt's ja viele, warum man sowas erzählt. Im Zweifel auch, um mit den Ermittlern zu spielen, um mit der Polizei zu spielen. Mhm. Gut, man muss dazu sagen, er ist ja verurteilt, hat er zwei Fälle zugegeben. Also bei diesem Spiel geht es, wenn man es denn so bezeichnen mag, nicht darum, irgendwie freizukommen oder Spuren zu verwischen, sondern ja, das ist dann kommen wir an so einen Punkt, wo es schwierig wird, das dann so genau nachzuvollziehen, was jemanden ja zu Taten bringt, klar, aber auch dazu bringt, dann noch mehr Gewalttaten zu erfinden oder Straftaten, die man gerne irgendwo begangen hätte.
Ja, aber leider ist damit der Fall Adelina bis heute, haben wir ja eingangs schon gesagt, ungeklärt. Man weiß 20 Jahre später immer noch nicht, wer diese grausame Tat begangen hat. Wir sind jetzt damit am Ende unserer Podcast-Folge. Tobias, ich danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Recherche.
Da nicht für.
Wer übrigens die komplette Geschichte zum Fall Adelina lesen will, der findet die auf weser-kurier.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Das war Verbrechen, die die Region bewegten. Ein Weser-Kurier-Podcast.